Irrenhaus Unterhaus, der Fußballpodcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik Röger.
Wir haben in der ersten Halbzeit das Glück gebraucht, von dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden.
Also wenn das ein Schiri ist, weiß nicht, Digga. Soll der Cornflakes 10 gehen, aber.
Haben wir schon noch wieder aggressiv nicht.
Bringen wir hier keine Leistung, sind wir hier die Folge.
Wir haben das hier als großes Ganzes angefangen und genauso als großes Ganzes sind wir jetzt gescheitert.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Irrenhaus Unterhaus, eurem Lieblingspodcast, wenn es um die zweite und dritte Liga geht. Von und mit Fums sind wir da unterwegs und ich bin heute einmal mehr verbunden mit Ole Jonathan Gömmel, der gerade in diesem Moment in Chicago sitzt an seinem Schreibtisch oder wo auch immer.
Und
Küchentisch tatsächlich, ja, sowas. Ja, und seit gestern ist er nicht nur Podcaster, sondern auch noch TED-Talker, Vortragshaltender für Studierende. Du hast gestern was erzählt über die deutsche Kultur tatsächlich. Wie ist das denn, wie muss man sich das vorstellen?
Deutsche Leitkultur. Es ist so, ich arbeite ja gerade am Goethe-Institut und es ist ja auch ein Auftrag, deutsche Kultur und Sprache zu vermitteln. Das ist, glaube ich, der Hauptauftrag. Und gestern kamen Studierende von den Colleges hier drumherum und ich habe denen etwas erzählt über deutsches Essen. Also Saumagen, Lapskaus, Schweinebraten, nur vom Feinsten. qualitativ sehr hoher Vortrag, den ich dort gehalten habe. Und es hat allen gefallen. Alle haben jetzt Bock auf deutsche Küche.
Ja, geil.
Ja, es war.
Und du hast natürlich in den letzten Tagen auch im Fußballkosmos weitestgehend was Interessantes erlebt. Du hast nämlich Sebastian Pelzer getroffen, seines Zeichens jetzt offizieller im Management bei Chicago Fire. Und wie war das denn? Das muss ja auch irre spannend auf jeden Fall gewesen sein.
Ja, das war super spannend. Also für die von euch, die ihn noch kennen, Sebastian Pelzer, Hansa-Legende, auch bei Dynamo gespielt, bei Trier, Aalen. Also wirklich, ich glaube, über 200 Zweit- und Drittligaspiele. Also jemand, der dem wahren Unterhaus-Fan etwas sagen sollte. Und der ist jetzt technischer Direktor bei Chicago Fire, also kümmert sich um die Transfers und um die Nachwuchsarbeit. Und den habe ich gesprochen, mache ich was für 11 Freunde drüber. Also auch da Augen auf, liebe Hörerinnen, vielleicht in den nächsten Wochen auf der Website von 11 Freunde da mein Porträt über Sebastian Pelzer. Ich habe ihn irgendwie wirklich 90 Minuten gesprochen und das war richtig geil, weil ich meine, als, weiß ich nicht, 15-Jähriger, ja, habe ich ihm zugejubelt da von der Tribüne, genau, Bübchen. Und jetzt, diese Menschen irgendwie einfach so zu treffen und mit denen auf Augenhöhe über ihren Job zu schnacken, das ist schon wirklich geil. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum wir auch diesen Job gewählt haben oder irgendwie Bock haben auf diesen Job, weil ja, so eine Erlebnisse sind immer geil, wenn du irgendwie jemanden netten triffst aus der Fußballwelt, der sich wirklich Zeit nimmt und irgendwie coole Anekdoten raushaut. Und dann auch noch Hansa-Vergangenheit hat, richtig cool. Das war in den Büros von den Chicago Fire Downtown, also auch an so einem krassen Wolkenkratzer mit heftigem Blick, also wild auf jeden Fall. Und ich werde für alle, die es interessiert, sollten in den nächsten Tagen mal Ohren und Augen offen halten, was bei Elf Freunde so passiert, aber ja, Wahnsinn. Vielleicht treffe ich auch noch Rafa Chichos. Dann würde ich ein Autogramm für dich besorgen, auf jeden Fall.
Weil ja,
der
sehr
spielt
gerne.
Auch jetzt hier in Chicago. Der neue Abwehrchef, ja. Kiel-Vergangenheit, ja, mal schauen. Wie läuft es bei dir, mein Freund, bevor wir hier einsteigen? Ja. Wie war deine Woche? Die Zeit in Köln neigt sich langsam dem Ende entgegen, ne? 2 Wochen hast du noch, glaube ich.
Das stimmt, ja, genau. Ich habe jetzt noch 2 Wochen vor mir und die Zeit geht echt rasend schnell vorbei, aber bei mir ist weniger Spektakuläres passiert. Ich habe hier echt von montags bis freitags 9-to-5, meistens nicht ganz, sondern auch mal ein bisschen unterschiedliche Schichten. Das Wetter ist super, das genieße ich hier. Und ansonsten schaue ich viel Fußball, tatsächlich cool. Am Wochenende. Das ist ja spannender denn je, wie jedes Jahr, die letzten beiden Spieltage. Auch dieses Wochenende habe ich wieder so viel geschaut, wie es ging und auch viel mitgenommen. Und muss erstmal festhalten, ich weiß nicht, ob du es auch gemerkt hast, wahnsinnig viel Pyro an diesem Spieltag, überall in den Stadien.
Pyrotechnik.
Ganz genau, also echt auf Schalke, in Kiel, Hannover, in Hamburg und auch weitere Spiele, die ich geschaut habe, überall mindestens Rauchtöpfe auch Hansa, St. Pauli auch auf Schalke, also sehr, sehr viel. Da wollten die Fanlager auf jeden Fall nochmal die letzten Quäntchen rauskitzeln auf den Rängen, um ihre Spieler zu motivieren.
Haben sie geschafft. Ja.
Haben sie geschafft.
Ich finde es ja immer geil. Also für mich ist es geil. Es gibt viele, auch glaube ich unter euch HörerInnen, die es nicht so geil finden, aber ich finde für die Stimmung schiebt es doch immer noch ganz anders, wenn man dann da Pyro auf den Rängen hat. Ich weiß nicht, wie siehst du es?
Ja, ja, klar. Also es sieht schön aus und es tut ja auch sein Übriges. Also nicht, das ist ja nicht zufällig ausgewählt, dass es jetzt am Ende so gehäuft nochmal auftritt. Und,
am Ende werden die Strafen überall gerne gezahlt.
Genau, ja. Das sehe ich auch dann doch ganz gerne, muss ich sagen. Sieht gut aus. Und ich würde sagen, wir starten heute mal mit der dritten Liga. Wir haben noch einige Entscheidungen dort zu besprechen. Entscheidung, die jetzt auch an diesem vorletzten Spieltag schon gefallen sind. Wir fangen mal an beim El Niedersachsico. Meppen gegen Braunschweig. Es war einiges los. Und zwar erstmal eine Legende, eine Meppener, kann man eigentlich auch schon so betiteln, würde ich sagen. Tilo Leugas wurde verabschiedet. Ein klangvoller Drittliganame auch. Der beendet nämlich seine Karriere. 122 Spiele hat er für Meppen auf dem Buckel. Seit 2019 ist er auch Kapitän gewesen. Aber in letzter Zeit sehr vom Verletzungspech geplagt. Das war auch ausschlaggebend für das Ende seiner Karriere. Da hatte zuletzt, glaube ich, einen Kreuzbandriss in der Vorbereitung zu dieser Saison und bisher auch noch gar nicht gespielt. Und jetzt am vorletzten Spieltag hat er seinen ersten Saisoneinsatz bekommen und das auch direkt von Beginn an. Der Plan war, dass er aufläuft und nach 5 Minuten wieder rausgeht, weil für mehr reichte es dann auch nicht. Und die Geschichte des Spiels hätte man eigentlich nicht schöner schreiben können, denn es gab gegen Braunschweig zu Hause nach ganzen 30 Sekunden Elfmeter für Meppen. Und was macht man da, Ole, wenn man korrekt ist?
Den Tilo schießen lassen. Ja, wirklich
Goosebumps,
wie wir hier sagen. Tilo Leugas schießt den Elfmeter. Der Mike Feigenspann hat ihn, glaube ich, rausgeholt. Ja, genau, ein dummes Foul von Schulz. Klare Sache, glaube ich, kann man nicht drüber diskutieren. Braucht man nicht drüber diskutieren. Und Leugas macht das Ding dann unten rechts rein. Fasic sogar noch wirklich in der richtigen Ecke gewesen. Aber das Ding ist drin und da sind natürlich alle Dämme gebrochen, glaube ich, bei ihm. Weil was für eine geile Sache, du weißt, du spielst eh nur 5 Minuten und dann kommt es da zu der Gelegenheit und du kannst auch dein Tor machen im letzten Spiel für deinen Verein. Also, das sind Geschichten, die schreibt nur der Fußball, wa?
Ja, das ist, also ja wirklich, also schöner geht's echt nicht. Hat man ihm richtig gegönnt und die Freude, die er auch rausgeschrien hat beim Torjubel, spricht auch Bände. Und
dann auch noch im Derby.
Und,
besser
ganz geht's genau. Nicht. Und Braunschweig, konnte man da ja noch eine Menge vermiesen, denn für Braunschweig ging es um richtig viel. Wir erinnern uns an letzte Woche, als wir auch über die Löwen gesprochen haben. Da besiegte Braunschweig den bereits aufgestiegenen Meister Magdeburg und überholte Kaiserslautern, das ja nur noch ein Spiel vor der Brust hatte zu diesem Zeitpunkt. Und Braunschweig mit dem Meppenspiel eingerechnet noch 2 Stück. Also der erste Matchball zum Direktaufstieg für Braunschweig, der lag auf dem Rasen im Emsland. Und genau das schien auch Braunschweig sehr zu belasten. Also insbesondere in der Anfangsphase, man hat es bei dem Elfmeter schon gesehen, die Löwen noch überhaupt nicht da und viel zu passiv, viel zu langsam im Kopf. So ist ja auch dann der Elfmeter entstanden. Und es spielte nur Meppen in der Anfangsviertelstunde, muss man so sagen. Und die wollten nur noch ihren Fans einen netten Heimabschluss geben. Das war alles und konnten befreit aufspielen.
Ja, das habe ich genauso gesehen. Also Feigenspahn, Beere, Fassbänder und so guter Paar, so haben richtig Alarm gemacht. Und Blacher und Leugas, beziehungsweise dann später Blacher und Tankulic haben da so ein bisschen aus dem Rückraum die Fäden gezogen. Also richtig stark. Hat so ein bisschen an das Mappen erinnert, was wir zu Anfang der Saison gesehen haben, weil da waren sie auch wirklich überragend, so die ersten 10, 12 Spiele. Und dann gab es diesen Leistungseinbruch Und jetzt, ja, sollte es so ein bisschen zu diesem versöhnlichen Ende kommen in Niedersachsen. Und ja, Meppen hat auf jeden Fall alles dafür getan. Eigentlich ging es direkt weiter nach dem Elfmeter mit dem Offensivfeuerwerk. Es wurden weiter Chancen kreiert. Unter anderem auch in Minute 16 Beimat, der Außenverteidiger, extrem geile Flanke auf Richie Sugutapaso. Und der drückt ja das Ding über die Linie. Steht 2-0 nach 16 Minuten. Ich glaube, die Braunschweiger können sich nicht beschweren, haben sich aber beschwert. Und zwar wegen der Leugas-Auswechslung. Das vielleicht auch noch mal zu erwähnen. Es gab so ein bisschen Standing Ovations, als Leugas dann runterging, und die Spieler und Mitarbeiter von Meppne haben ein ja, so eine Art Gang geformt auf dem Spiel, also so ein Ehrengang. Wie nennt man das?
Weißt du? Spalier stehen. Ja.
Ja, genau, Spalier stehen.
So nennt man das. Das war
so eine
Art und Weise.
Da hatten sich dann, also ich glaube, besonders Schiele hatte sich aufgeregt, so ja, hier mitten im Spiel sowas, muss das sein, das lenkt uns ab, wir verlieren den Fokus. Aber ja, war nur eine blöde Ausrede, denn danach ging es direkt so weiter. Und ich denke mal, wenn du dadurch den Fokus verlierst, dann gehörst du nicht in die dritte Liga. Aber Braunschweig sollte sich auch noch fangen. Ja. Aber vielleicht waren sie deswegen irgendwie noch so ein bisschen verstimmt und haben die ersten 20 Minuten verschlafen. Aber da kann man eigentlich nur
boykottiert
sagen...
Boykottiert haben sie danach.
Ja. Ja. Respekt ja. nach Meppen, weil das war richtig stark und hat wieder an die geile Zeit von vor ja einem Dreivierteljahr erinnert.
Ja, und ja, also beim 2-0, auch da muss man sagen, Braunschweig völlig schwach. Also die Flanke, die Diagonalflanke von Balmat, die hat Richard Sugutapaso da am langen Pfosten gut gefunden. Der hatte überhaupt keine Schwierigkeiten, zum 2-0 zu treffen. Hinter ihm stand aber auch noch Morgan Fassbender völlig frei und bereit, der zur Not den Ball auch reingemacht hätte. Also das sollte nicht vorkommen. Und da waren auch noch ein paar Löwen in der Mitte eingerückt, die da eigentlich hätten sich besser postieren können. Aber sei es drum, dann stand es eben schon in der 16. Minute 2-0 und ja, Braunschweig nach vorne wie gelähmt, weiterhin null Torgefahr. Aus dem Nichts kam dann aber trotzdem der Anschluss noch in der ersten Hälfte, 34. Minute, Leon Lauberbach war der Torschütze, wer auch sonst, in dieser Saison ja wirklich stabil unterwegs. Und die Flanke kam von links, von Jan-Henrik Marx, flach auf den zweiten Pfosten, und Lauberbach musste nur noch den Fuß hinhalten. Und dann ging es dann doch mit einer etwas besseren Ausgangsposition in die zweite Hälfte.
Ja, Marx, muss ich sagen, hat mir jetzt in Braunschweig richtig gut gefallen. Er ist ja erst im Winter gekommen und hat nochmal richtig irgendwie das Spiel auf ein anderes Level gepackt mit seinen offensiven Läufen da als Außenverteidiger. Also besonders in den letzten Spielen immer gut, um Chancen zu kreieren. Und auch da mit seiner Einleitung auf jeden Fall so ein bisschen den Schalter umgelegt für die Braunschweiger. Denn am Ende der Halbzeit, muss ich sagen, kamen sie immer besser ins Spiel und haben so ein bisschen gezeigt, was sie eigentlich können.
Ja, stimmt. Also Braunschweig steigerte sich und Marx übrigens die Flanke von rechts. Er ist ja Rechtsverteidiger und deshalb muss ich mich hier nochmal selbst korrigieren.
Das ist okay, dafür gibt's ja Raum.
Sehr schön, super. Ja, und Braunschweig hatte 2000 mitgereiste Fans im Rücken und die gaben auch nochmal alles, dann doch vielleicht schon im Emsland den Aufstieg klar zu machen. Mit einem Sieg wäre man ja durch. Und zu diesem Zeitpunkt fehlten noch zwei Tore. Und Mitte der zweiten Hälfte, da fehlte nur noch ein Tor, weil in der 69. Minute Enrique Peña Zauner zum 2:2 traf. Und eine Flanke abgelegt von Lauberbach auf Penner Zauner und dessen Schuss hoppelte so Richtung rechtes Toreck, hat ihn gar nicht richtig getroffen. Wieder Marx in der Gegend, wollte noch an den Ball, kam aber nicht richtig ran. Und der Ball ging dann rein. Und 2-2.
Und man muss sagen, dann Braunschweig auch Morgenluft gewittert und weitergemacht. Und es kam noch besser für die Braunschweiger. In der 79. Minute flog Max Dombrovka vom Platz. Und somit war Überzahl auch noch für die Löwen. Aber irgendwie konnten sie es nicht wirklich nutzen und sind dann am Ende ausgekontert worden im eigenen Stadion. René Guda, ja, nach einem wunderbaren Pass von Luka Tankulic, umkurvt Pfejsic und macht in der 86. Minute das entscheidende 3:2. Ja, Wahnsinn und extrem bitter für Braunschweig in diesem Moment, weil wir ja noch nicht wussten, wie die Roten Teufel gespielt haben oder spielen würden. Und ja, sehr ärgerlich, aber Hammerleistung von Meppen, da in Unterzahl noch. Ich meine natürlich auch ein bisschen Glück dabei, aber Braunschweig hat halt auch alles auf eine Karte gesetzt und da sehr offensiv gespielt. Sie standen sehr hoch und dann, wenn du so einen pfeilschnellen Stürmer wie Guda vorne drin hast, dessen letztes Spiel das übrigens auch war, also letztes Heimspiel für
Meppen. Ja, genau.
Haben sie
das wollte ich auch noch hier thematisieren.
Ja, 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 ist das natürlich eine geile Sache für die Fans. Ja, vielleicht Thema Guda, ist so eigentlich ein guter Mann. Also ich weiß, du hast ihn früher auch abgefeiert, ja, genau, weil er bei Holstein in der Jugend auch ziemlich zerstört hat. Da war er ja auch wirklich sehr, sehr torgefährlich. Ist auch in Meppen, muss ich eigentlich sagen, zu so einem soliden Drittligaspieler geworden und hätte eigentlich gedacht, dass er dort auch durchaus hätte eine Zukunft haben können.
Ja, das hätte ich auch gedacht. Und er war ja auch in dieser Saison einer der besseren Leistungsträger und genau, bei Holstein konnte er sich damals nicht durchsetzen bei den Profis, aber durchaus konnte er da auch immer schon sein Talent andeuten, wenn er mal reinkam und hat mich auch überrascht, als ich das gehört habe, dass sein Vertrag nicht verlängert wird, aber auf jeden Fall ein interessanter Mann für viele in der dritten Liga und vielleicht ja auch für eine Mannschaft, die hochgeht, vielleicht ja sogar Braunschweig könnte so ein Mann vielleicht auch schon gebrauchen für die Breite des Kaders. Ist er sehr jung, warum nicht?
Oder? Ist es ungefähr,
ich glaube, so jung Alter, ist er so jetzt auch nicht mehr.
Anfang 20, aber so 22, 23 oder?
Nee, der ist älter als ich, glaube ich. Der ist, pass auf, ich kann es hier mal raussuchen, wenn ich sein Spielerprofil hätte. Ja, ich glaube, er ist so 25, 26.
Ich weiß, dass er ein Talent war, als wir angefangen haben zu studieren. Und das war ja 2016. Da haben wir irgendwie darüber gesprochen. Ja, ja, der kommt jetzt vielleicht bald mal bei Holstein hoch in die erste Mannschaft.
27 ist er schon.
Oh, ja. Dann ist er älter als
genau,
ich
auch. Genau, okay. 94er ist er, ja.
Ja, gut, dann ist natürlich die Frage, wie viel Potenzial der Junge auch noch hat und aus sich rausholen kann. Aber selbst,
wirklich im besten Fußballeralter. Also
ja,
für ein gutes Drittligateam reicht es auf jeden Fall.
Ich wollte gerade sagen, selbst wenn jetzt nicht mehr eine super Leistungssteigerung zu erwarten ist, wird er, glaube ich, auch einem Team noch weiterhelfen können, auf jeden Fall. Deswegen denke ich auch, dass René Guda nicht zu den vertragslosen Spielern gehen muss, da zum selbstorganisierten Training, sondern auch einen Club findet.
Ja.
Sehr schön übrigens nach dem Spiel das Interview mit Rico Schmidt. Ja, fand ich klasse, wie er da stand und auch so fast überwältigt. Oh, die Atmosphäre, das ist es.
Ja.
Das ist genial, dafür machen wir es. fand ich sehr geil. Und es freut mich auch für ihn wirklich, dass er ja eigentlich eine richtig geile Saison hatte. Also wir müssen uns daran erinnern, Meppen letztes Jahr eigentlich abgestiegen und dann nur drin geblieben, weil unsere Freunde aus Uerdingen nicht liquide waren.
Stimmt. Und das kommt mir auch schon vor wie Jahrzehnte. Den Causa.
Ja.
Aber das stimmt, das war ja letzte Saison unfassbar.
Und jetzt beenden sie die Saison wahrscheinlich so um den 12. Platz drum. Da sind sie aktuell auf dem 12. Platz, also kann auch noch ein bisschen nach oben oder nach unten gehen. Aber im sicheren Mittelfeld, die Saison zu Ende gespielt, das hat es lange nicht mehr gegeben im Emsland. Und das ist auch halt wirklich zum großen Teil Rico Schmidts Verdienst, der ja damals ankam am Ende der vergangenen Saison und noch versucht hatte, den Karren aus dem Dreck zu ziehen, hat ja nicht funktioniert. Aber ja, sie haben ihm da Vertrauen geschenkt in Meppen und er hat da was Gutes aufgebaut, auch um Luka Tankulic herum, was, glaube ich, auch Substanz hat und auch nächstes Jahr in der dritten Liga wieder nicht unbedingt gegen Abstieg spielen müsste, von mir aus, wenn die Spieler gehalten werden können, die aktuell da rumlaufen. Aber so Leute wie Fassbender zum Beispiel gefallen mir richtig gut, von dem habe ich vorher auch noch nicht so viel gehört. Und dann im Zusammenspiel mit so Routiniers wie so Cutapaso oder Beere und Blacher irgendwie, ist eine gutes Konstrukt, was sie da aufgebaut haben, finde ich.
Ja. Ja, ich finde auch die Spielermischung, die ist echt gut so. Also wenn sie die zusammen halten können, dann glaube ich auch, dass Meppen auf jeden Fall eine solide Saison wieder spielen kann. Fassbender ist mir auch schon aufgefallen häufiger. Auch hier in Köln, als ich ihn gesehen habe, war er auch eigentlich mit der auffälligste Meppener. Echt bringt er Tempo auf der Außenbahn und hat auch immer einen Zug zum Tor. Also auch Fassbender vielleicht sogar auch interessanter Mann für andere Vereine. Also vielleicht, da bin ich auch gespannt, ob Meppen den halten wird. Mal schauen.
kam aus Leipzig, glaube ich, ne, vor der Saison. Und ist 23, also ja, der vielleicht auch interessant für Top-Clubs der dritten Liga oder vielleicht sogar auch ein bisschen höher.
Ja, genau. Genau, kam von Chemie Leipzig allerdings, nicht RB. Oh. Aber,
ja, wäre klar, nicht RB. Habe ich RB gesagt?
Ach du Scheiße. Nee, aber wenn du sagst, er kam aus Leipzig, dann assoziiert man ja immer, ah ja, RB Leipzig, klar, ja. Auch einer dieser Jungspunde, der da aus
der Halle Halle wird es immer nur Lok und Chemie geben. Kennen wir doch. Dieses Banner.
Ja, ja.
Ja, apropos, ja. Ich wollte überleiten von Rico Schmidt auf jemand anderen. Wir haben ja mal hier, ich glaube, das war auch zu Beginn unserer Irrenhaus-Unterhaus-Zeit, unsere drei großen Osttrainer gekürt, die wir lieben. Jens Hertel, Rico Schmidt und Thorsten Ziegner. Und Thorsten Ziegner jetzt länger ohne Job gewesen, paar Monate. Und nachdem er bei Würzburg rausgeflogen ist, hat er sich entspannt, aber wurde jetzt zurückberufen in Liga 3, was uns natürlich ganz besonders freut, und zwar zum MSV Duisburg. Ihr wisst es, MSV hat sich ja auch sehr, sehr schwer getan in dieser kompletten Saison und war bis zum Wochenende auch noch akut abstiegsbedroht. Hätte man nicht gepunktet gegen Freiburg 2, da hätte es zu einem ganz, ganz unangenehmen Entscheidungsspiel kommen können, nächste Woche gegen Verl, wo es dann wirklich um den Abstieg gegangen wäre und das wollte man vermeiden.
Ein Duell.
Genau, das wollte man unbedingt vermeiden und genau, so hat man Thorsten Ziegner verpflichtet, um der Truppe von Hagen Schmidt vielleicht nochmal so ein bisschen neues Leben einzuhauchen für die verbleibenden zwei Spiele und man muss sagen, der Plan ist aufgegangen, Duisburg hat 1-0 gewonnen. Und ich muss sagen, für mich war da auch wieder eine andere Mannschaft auf dem Feld als bei den letzten Duisburger Spielen, wo es ja nun wirklich sehr, sehr enttäuschend und lustlos alles wirkte. Aber ja, Duisburg unter Ziegner für mich in diesem Spiel echt einen guten Eindruck gemacht.
Ja, das stimmt. Also wir haben ja, glaube ich, vor zwei Wochen das letzte Mal über Duisburg gesprochen, als sie auch zu Hause untergegangen sind. Dieses Mal anderes Gesicht. Im Gegenteil, Duisburg war von Beginn an da und nur Sekunden zum Beispiel nach dem Anpfiff konnte man das sehen. Da gab es den ersten Torschuss von Moritz Stoppelkamp. Lars Hunn konnte da das erste Mal halten, beziehungsweise musste das erste Mal eingreifen. Der Schlusskeeper, der jungen Freiburger. Und er war es eigentlich diesmal der Gegner in Duisburg vor 11.000 Fans, der zu Beginn Probleme hatte und zwar gewaltige am Anfang, auch noch in der Anfangsphase, fünfte Minute, da gab es einen Fehlpass von, von Rosenfelder, dem Verteidiger vor Lars Hunn, wollte einen Rückpass spielen zu seinem Keeper und auf halbem Weg ein Klassiker, der Ball verhungerte und Moritz Stappelkamp sprintete dazwischen, lief am Keeper der Freiburger vorbei und schob ins leere Tor ein. Die beruhigende 1-0 Führung im Rücken der Duisburger schon direkt zu Beginn, da fiel glaube ich auch so einigen Duisburgern schon ein erster Stein oder ein ganz großer Stein vom Herzen. Du hast es gerade nämlich gesagt, Duisburg brauchte aus zwei Spielen noch einen Sieg für den Klassenerhalt aus eigener Hand. Und das wollten sie natürlich so früh es ging festzurren, den Klassenerhalt.
Ja, das stimmt. Aber ja, sie sind wirklich gut und offensiv stark rausgekommen. Besonders Jeboa und Stoppelkamp haben da auffällige Aktionen geliefert. Ademi auch ganz gut mit eingebunden. Der hat ja gespielt, weil Boadus gelb gesperrt war. Also auch so ein bisschen umgestellt da personell. In der 18. Minute die nächste Aktion, Ecke Duisburg. Der Ball springt an die Hand eines Freiburger Verteidigers und eigentlich Elfmeter hat bloß keiner gesehen. Ja. Also wurde ja nicht mal reklamiert. Lustig eigentlich. Also wirklich offensichtliches Handspiel im Strafraum von einem Freiburger Verteidiger. Aber ist unbeobachtet geblieben. Deswegen ging es weiter. Duisburg weiter spielbestimmt. Es gab mal den ersten Abstoß der Freiburger von Johannes Flum, dem ehemaligen Akteur auch der ersten Mannschaft. Das war ganz gut, ein Schuss aus der Distanz. Aber wirklich mehr kam von Freiburg nicht in der ersten Halbzeit. Orhan Ademi hatte noch eine sehr gute Chance kurz vor der Halbzeitpause. Die will ich auch nicht unerwähnt lassen, weil er wirklich frei zulief aus Hunn, der aber dort das Eck sehr, sehr klein gemacht hat und gut gehalten hat. Hunn für mich bester Mann der Freiburger auf dem Platz. Und dann ging es in die Halbzeit. So, ich kriege hier auch schon wieder Sprachstörung. Das färbt alles ab. Und ja, Duisburg eigentlich weiter offensiv danach, auch wenn Freiburg so ein bisschen mehr machte, aber wirklich zwingende Aktionen haben die Jungs aus dem Breisgau da auch nicht mehr auf den Platz bekommen und deswegen plätscherte das Spiel so dem Ende entgegen. Und ich habe nicht mehr wirklich was Erwähnenswertes mir hier aufgeschrieben, weil es dann ja auch beim 1-0 blieb.
Ja, genau. Es gab noch eine etwas kleinere Gelegenheit in der zweiten Hälfte für Freiburg 2 in der 57. Minute. Da hat Treu einmal durchgesteckt auf Daniels Ontuzans, so heißt der Mann. Ein Deutschlette. Ja. Und der wurde eingewechselt. 6 Länderspiele für Lettland hat er schon gemacht. Ja, bisher auch unter meinem Radar Bayern gewesen. 2.
Der hast du ihn nicht? Der hat doch bei der Bayern 2 jetzt auch letztes Jahr noch dritte Liga gespielt. Da war der auch immer.
Ja, aber dass er Länderspiele für Lettland, also dass es einen lettischen Nationalspieler in der dritten Liga gibt, war mir so noch nicht bekannt.
Um Länderspiele für Lettland zu machen, ist glaube ich auch nicht, gehört nicht so viel dazu.
Hey, hey, hey. Naja. Okay. Also, ja, das war eigentlich die einzige Chance in der zweiten Halbzeit. Vincent Vermey übrigens, Ex-Stürmersäule der Zebras, spielte bei Freiburg durch, war aber eigentlich komplett unauffällig. Und gegen Ende konzentrierte sich Duisburg dann fast ausschließlich aufs Verteidigen und wollte dann logischerweise den Dreier über die Zeit retten. Und das gelang dann auch. Und Duisburg blieb tatsächlich schon am vorletzten Spieltag drittklassig. Ein Glück. Wäre auch wirklich schade gewesen, wenn so ein großer Traditionsclub wie Duisburg absteigt, auch wenn es wieder eine absolut schwache Saison war. Viktoria Köln übrigens am heutigen Sonntag auch die Klasse gehalten, weil das ist natürlich auch noch spannend für das Spiel, was wir eben besprochen haben. Kaiserslautern geschlagen wurde mit 2-0 tatsächlich. Der Super-GAU für Kaiserslautern ist eingetreten. Oh, nee. Köln durch das 2-0, genau, die Klasse gehalten. Und Kaiserslautern hat's tatsächlich verkackt. Der direkte Aufstieg ist jetzt weg. Braunschweig ist sicher aufgestiegen. Da gibt's heute auch noch eine Party am Sonntag. Ja. Vom Sofa aus. Spontanparty habe ich vorhin mitbekommen in Braunschweig im Stadion unter anderem. Die Fans sich versammelt und feiern jetzt heute unverhoffterweise doch den Aufstieg auch schon vorzeitig. Und Kaiserslautern muss in die Relegation gegen Dynamo Dresden. Und das ist natürlich ein unfassbares Traditionsduell, auch in den Relegationsspielen.
Man weiß gar nicht da, wen man die Daumen drücken soll, also als unparteiischer Fußballschauender. Also ich drücke natürlich den Roten Teufeln die Daumen aufgrund meiner Abneigung für Dynamo. Aber es sind beides extrem geile Vereine mit fetten Fanbases, wo es immer geil ist, auswärts zu fahren. Also wirklich spannende Spiele dort, die uns bevorstehen. Und das werde ich auf jeden Fall, werde ich mir das reinziehen und da werde ich mir auch irgendwie frei nehmen hier. Weil das muss ich einfach sehen.
Urlaubstage für die Relegation.
Ja, auf jeden Fall.
Sich genommen.
Eine Sache noch, die ich nochmal sagen wollte zu Duisburg. Da gab es ja auch einiges an verbrannter Erde diese Saison zwischen Fans und Spielern. Und das hat man auch jetzt gesehen. Klar, die Erleichterung war groß. Die Klasse konnte gehalten werden. Aber es wurde noch ein Transparent ausgerollt nach dem Spiel. Da stand drauf, dieses Trikot wird mit Stolz getragen. Versager, keine Entschuldigung für euer Versagen. Also da hat man gesehen, dass auch die Fans noch wirklich, wirklich sehr, sehr mitgenommen waren von dieser Saison. Fand ich ganz schön hart, aber natürlich auch verständlich, weil diese blamablen Zerstörungen, die Duisburg da 2-3 Mal drin hatte diese Saison, wo sie irgendwie 6-0 verloren haben, das letzte Mal ja gegen 1860, haben wir ja drüber geredet, ist wirklich irgendwie komplette Arbeitsverweigerung gewesen und so ein Verein, der ja wirklich so eine Tradition hat, so ein Stolz, ja auch ein Arbeiterverein ist oder zumindest aus einer Arbeiterstadt kommt, kann ich mir denken, dass es die Jungs und Mädels dort angepisst hat, aber ja, schon sehr, sehr harte Worte, oder nicht?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist natürlich jetzt auch schon das zweite Jahr in Folge, in dem sie knapp überm Strich ins Ziel einlaufen. Letztes Jahr 15. geworden auch, dann am Ende mit 6 Punkten Vorsprung. Ah. Wie viel Punkte Vorsprung es jetzt werden, das wird man dann nächste Woche sehen. Aber trotzdem wieder bis zum vorletzten Spieltag gezittert. Also dass das nicht mehr unter mal eine Saison als Ausrutscher verbucht werden kann, ist irgendwie klar. Also ich kann es verstehen, diesen Zorn der Fans, aber ich finde es eigentlich immer schade und immer auch schlecht, wenn so von Versagern oder sowas gesprochen wird. Ja, ist das auch, auch zum Beispiel bei Hertha, dieses zieht eure Trikots aus und so eine Sachen. Das hilft ja auch nicht weiter. Also ich meine, die Spieler, die machen es ja auch nicht mit Absicht und die Spieler, die hätten es auch sicherlich anders gewollt. Ja. Da haben natürlich viele Faktoren zusammengespielt. Hagen Schmidt hat es nicht geschafft, seiner Mannschaft die richtige Taktik zu vermitteln und die richtige Spielweise, um erfolgreich Fußball zu spielen in der dritten Liga. Und ja, da spielen dann viele Faktoren zusammen. Ich glaube, Duisburg auch nicht mit so wenig Verletzungspech, also sehr vom Verletzungspech auch ein bisschen verfolgt gewesen. Ja, von daher, also Moritz Stoppelkamp ja auch ein wichtiger Mann, der immer mal wieder nicht spielen konnte. Also ja, das ist nicht einfach so einfach, ne?
Ja, das stimmt. Vor allem, ich meine, Duisburg ja auch die letzten zwei Saisons katastrophal, aber davor eigentlich ja oben mit dabei gewesen, fast noch aufgestiegen in diesem Jahr, wo Bayern 2 Meister wurde. Da war es ja spannend bis zum letzten Tag auch noch. Und diesen Leistungseinbruch, glaube ich, deswegen sind auch viele Fans ratlos, weil du hast einen Kader, der von der Planung her super aussieht. Alles, was man braucht, du hast schnelle Flügel, du hast routinierte Abwehrkräfte, die Erfahrung mitbringen, junge Leute, zwei Sturmkanten vorne drin. Also ist eigentlich das perfekte Rezept, um in der dritten Liga erfolgreich zu sein. Und ich glaube, dass es halt einfach frustrierend ist, wenn du so merkst, okay, eigentlich sind die Bedingungen hier perfekt. Wir haben ein geiles Stadion, wir haben geile Fans, wir haben einen guten Kader und einen guten Trainer und dann läuft es einfach nicht. Und ich glaube, dass das einfach dann jeden frustriert, der in und um diesen Verein herum sich befindet und schaukelt sich dann vielleicht hoch und ja, endet dann so wie jetzt am Wochenende mit diesen Plakaten. Man kann nur hoffen, dass es für den MSV wieder besser läuft in der kommenden Saison, weil ich glaube, dann sind auch diese Fans,
sehr gut vorstellen.
Ja, die angepisst sind, auch schnell wieder besänftigt. Gut,
ja.
Wollen wir in die zweite Liga gehen? Wir
sehr gerne.
Weil da gab es auch einiges, über das wir reden müssen. Wir beginnen mit dem Hamburger Sportverein gegen Hannover 96, habe ich mir aufgeschrieben. Ja. Ist das genehm?
Richtig, das ist ja genehm, das machen wir so.
Sehr gut. Da konnte ich sogar noch ein bisschen was von sehen, weil gestern, ich musste ja recht früh dort im Institut sein, also Samstagarbeit, haben wir ja schon drüber gesprochen, aber beim Aufstehen konnte ich noch ein bisschen zweite Liga gucken, die erste Halbzeit, das ist ja bei mir um 6.30 Uhr und mein Wecker klingelte um 6, also ja, sehr gemütlich. Ja. Morgens, ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Und ja, mehr ist ja auch, also das Wichtigste ist ja auch in der ersten Halbzeit passiert, deswegen bin ich froh, dass ich eingeschaltet hat. HSV, immer noch das Team der Stunde ja eigentlich vor diesem Spieltag gewesen, 3 Siege in Folge und hatten natürlich das Wissen um die Niederlage von den Darmstädtern. Die sind jetzt ja so ein bisschen am Choken und ja, da lief es gar nicht gut bei den Darmstädtern, haben gegen Düsseldorf verloren am Freitag und da natürlich dann die große Chance für den HSV, um an den Darmstädtern vorbeizuziehen auf den zweiten Platz und natürlich, die Option ist da, aber ist natürlich auch eine große Drucksituation. Aber was dann auf dem Platz gezeigt wurde, ja, hat bewiesen, dass die Mannschaft dieser Situation gewachsen ist und wirklich, ja, bereit ist.
Ja, das stimmt. Also in Teilen stimmt es auf jeden Fall. Offensiv die Mannschaft gefährlich jederzeit, also gerade in der Anfangsphase, da ging es ja wirklich hin und her. Hannover hatte auch absolut Bock mitzuspielen, was auch löblich ist, weil Hannover ja auch seit letzter Woche gerettet ist und theoretisch auch es für 96 um nichts mehr geht in dieser Saison. Trotzdem haben sie da nicht einfach den Punktelieferanten bereitwillig gespielt, sondern richtig mitgespielt. Wie gesagt, ging es hin und her. Erste Minute hatte der HSV in der zweiten Minute. Suhonen war es, Volley, ein Ball aufs Tor von Zieler gedroschen, einer Jatta-Flanke hatte Zieler allerdings kein Problem, stand genau richtig, der Schuss ging genau auf den Mann. Und zwei Minuten später, in der vierten Minute, da gab es die Riesenchance für 96. Flanke von rechts auf Weidand. Und der Ball, er nimmt den Ball aus der Luft und per Aufsetzer wird der an die Latte gejagt. Und Riesenaufreger auch, schon in dieser vierten Minute. Da dachte ich schon, als der Ball zu Weidand kam, dass der reingeht. Auch beim Schuss sah echt alles nach einem Tor aus, aber dem war nicht so.
Ja, das hat richtig Spaß gemacht auf jeden Fall, dieses Spiel in der Anfangsphase, weil du hast es schon gesagt, von Hannover hat man ja dieses Jahr auch manchmal sehr passiven defensiven Fußball gesehen, aber seit Dabrowski dort die Zügel in der Hand hält, ja, sieht es auch manchmal offensiv ganz gut aus und auf jeden Fall haben sie sich ein Herz genommen und versucht, dagegen zu halten. Vielleicht auch nochmal die Information für euch, liebe Hörerin, Christoph Dabrowski hat keinen Vertrag bekommen über die Saison hinaus in Hannover, wird dort wieder, glaube ich, ins zweite Glied rutschen und es kommt ein Bekannter, nämlich Stefan Leitl von Greuther Fürth, der wird nach Hannover gehen.
Ganz genau.
Nicht schlecht, ne? Also wirklich ein richtiger Coup für Hannover, weil Leitl meiner Meinung nach ein richtig guter Trainer mit einer starken Vision, der letztes Jahr gezeigt hat mit seiner Fürther Mannschaft, dass man auch aus wenig wirklich sehr viel machen kann. Und ja, vielleicht schafft der es ja, die 96er da so ein bisschen aus dieser Misere rauszuholen. Aber war ein Ausrufezeichen für mich unter der Woche.
Das stimmt, das hat sich jetzt ja auch über Wochen angedeutet, immer wieder wurde Leitl ja schon mit Hannover in Verbindung gebracht, er hat sich ja auch vor dem Fürther Spiel gegen Dortmund, habe ich gesehen, wurde er gefragt, was ist denn jetzt mit seiner Zukunft, da wollte er sich noch nicht festlegen, da hat er gesagt, er ist in Gesprächen mit Hannover, aber es gibt noch nichts zu vermelden und ja, heute am Sonntag ist es dann offiziell geworden. Ja, und wie du schon sagst, Leitl hat mittlerweile reichlich Zweitliga-Erfahrung bei Ingolstadt gesammelt, hat bei Fürth erfolgreich gearbeitet, ist dann ja sogar aufgestiegen. Allerdings, also auch bei Hannover, das wird ja auch offen und unverblümt gesagt, Thomas Bredaric hat es gesagt, der irgendwann Co-Kommentator war, ich weiß schon gar nicht mehr in welcher Runde, ich glaube am Samstag auch in der Konferenz. Da wurde das auch mal kurz thematisiert, nämlich bei dem HSV Hannover-Spiel. Und Bredaric, der ja auch ein bisschen die Interna bei Hannover kennt, der hat dann auch gesagt, ja, man will natürlich aufsteigen in Hannover. Und genau das ist eben auch das, was sich alle Verantwortlichen um Martin Kind auch erhoffen, dass man jetzt Leitl holt und den Erfolg von Fürth 1:1 kopiert.
Ja,
da bin ich
natürlich auch sehr
skeptisch, ob das so.
Ja, das ist ja wieder Quatsch. Also wenn da wirklich so die Ansprüche sind, weißt du, nach so einer Saison zu sagen, so ja, aber nächstes Jahr wollen wir wieder aufsteigen, das funktioniert ja so nicht. Aber wenn man ihm Zeit lässt, vielleicht 2-3 Saisons, dann geht's dann. Aber ja, wir wissen ja, wie kurz die Hutschnur von Kind ist. Sind ja auch beide nicht so große Fans von ihm. Aber gut, man kann mal schauen, was da passiert. Aber auch unter Dabrowski haben die 96er in den letzten Wochen gezeigt, dass sie durchaus noch fähig sind, guten Fußball zu spielen. So auch gegen den HSV. Allerdings hat die kranke Offensive vom HSV zugeschlagen. In der 13. Minute das erste Mal. Wunderbare Flanke von Bakary Jatta. Also wirklich extrem stark da von der rechten Seite. Scharf reingespielt. So eine schöne kleine Banane. Keine Chance für die Defensivkräfte dort ranzukommen. Und natürlich steht Robert Glatzel goldrichtig und schiebt das Ding über die Linie. 1:0 für den HSV. Das geilste Torlied der Liga erklingt. Und die Nordkurve rastet aus. War eine geile Situation. Liebe Grüße an H.P. Baxter. Für mich das geilste Torlied.
Ja, ohne Witz, das muss ich auch sagen. Also auch wenn ich quasi nicht in Jubelstürme unbedingt ausbreche, wenn der HSV ein Tor macht, ist das die Hymne auf jeden Fall, die animiert direkt zum Ausrasten, total, muss man total sagen. Ja. Ja, also 1:0 für den HSV stand es da und der HSV weiter ermutigt dadurch, auch positive Stimmung, ich glaube ausverkauftes Haus sogar in Hamburg, viele und lautstarke Unterstützung und es ging weiter hin und her. 2:0 gab es aber schon 7 Minuten später, in der 20. Minute, wieder war es Glatzel und wieder ging es über die rechte Seite von Bakary Jatta mit einer Flanke auf den zweiten Pfosten. Sah ein bisschen aus, als ob ihm der Ball abgerutscht ist, also als ob Jatta zwar flanken wollte, auch auf Glatzel, genau, aber der Ball, der rutscht ihm so ein bisschen übern Spann und bekommt dann so einen Drall, dass er Glatzel direkt auf die Brust fällt, über Zieler hinweg und Glatzel dann den Ball auch da über die Linie drückt, diesmal mit der Brust und dann stand es 2:0 und es war noch immer ein Wahnsinnsspiel, weil es ging weiterhin hin und her.
Ja, Hannover ein bisschen bestraft fast dafür, hatte man das Gefühl gehabt, nach diesen ersten 20 Minuten, dass sie versucht haben, so offensiv dagegen zu halten, weil sie halt einfach dann nicht gut genug verteidigen konnten gegen den schnellen Jatta, gegen den schnellen Glatzel und da so ein bisschen überrumpelt wurden. Aber die Hoffnung flimmerte nur 2 Minuten nach dem 2:0 wieder auf. Und zwar Sebastian Kerk, man muss sagen, hat in diesem Moment, glaube ich, die Karriere von Jonas Meffert beendet, weil was war das denn bitte für ein krankes Tor? Steht da am Strafraumrand, rechte Ecke, schiebt Meffert den Ball durch die Beine und danach ansatzlos in den linken Winkel rein, über Heuer Fernandes weg, trifft zum 2:1. Also wir wissen ja, dass Kerk technisch beschlagen ist, schon seit seiner Nürnberger Zeit, aber das war wirklich wieder was für die Bilderbücher, also zum Zungeschneiden, muss ich ganz ehrlich sagen. Was für ein Tor.
Ja, das stimmt. Also diese Schlenz-Distanzschüsse, also du darfst echt Kerk unter keinen Umständen eigentlich aus der Position zum Schuss kommen lassen, weil das sind immer solche Schüsse, die da rausknallt. Also echt, ich kann mich noch lebhaft an meinen letzten Stadionbesuch in Kiel erinnern. Das ist jetzt auch schon wieder im September gewesen. Also schon ein bisschen her. Da gegen Hannover. Und da hat Kerk den auch genau. Nee, 3-0 sogar. Ja, 3-0, wirklich, und auch schon zur Halbzeit stand es da 3-0. Also das war wirklich auch, das war noch in der Hinrunde, zu den ganz dunklen Zeiten. und genau da hat Kerk auch genau so ein Tor rausgeknallt. Unfassbar. Und also Kerk, wie gesagt, darf man da nicht schießen lassen. Und ja, ich glaube sogar 90 Sekunden später schon verkürzt zum 1:2. Was wir eben, glaube ich, gar nicht erwähnt haben, das muss man auch nochmal sagen, vor dem 1:0 in der 13. Minute für den HSV, da hatte Hannover ja auch, weil wir eben gesagt haben, es ging immer hin und her, auch die Riesenchance eigentlich schon selber 0-1 in Führung gehen zu können.
Ja.
Weil nämlich Henrik Weidand da geschickt wurde und völlig frei vor Heuer Fernandes auftauchte und der wieder saustark im 1-gegen-1 da halten konnte. Das auch sozusagen die Voraussetzung dafür, dass das Spiel so lief, wie es lief. Nämlich in die Hände des HSV. Und 2-1. Dann nach ganzen, was dürften das dann gewesen sein, 22 Minuten. Und kam das Spiel so ein bisschen zur Ruhe. Es konnte ja nicht die ganze Zeit wirklich mit offenem Visier hin und her gehen. Der HSV ließ aber wenig zu, relativ wenig, nicht so viel wie noch in der Anfangsviertelstunde. Und ließ selber sogar noch richtig viele Chancen liegen. Ludovic Reis erinnere ich mich da einmal vor der Pause mit einer guten Gelegenheit und einmal nach der Pause in der 55. Minute aus wirklich sehr aussichtsreicher Position zentral im Strafraum hat er den Ball übers Tor gejagt. Das waren so zwei herausragende Chancen, die man noch nennen könnte. Und es gab noch weitere.
Ja, 23 Torschüsse sehe ich hier gerade, hatte der HSV in diesem Spiel, Hannover hingegen nur 12. Also es hätte durchaus noch einiges fallen müssen eigentlich für Schwarz-Weiß-Blau. Tat es aber nicht.
Ja.
Am Ende der Partie, letzte Viertelstunde, haben sie so ein bisschen den Ballbesitz den Hannoveranern überlassen. Die haben da nochmal ein bisschen versucht, etwas zu machen, aber die Defensive stand einfach zu stabil. Und so konnte der HSV mit 3 Punkten dieses Spiel beenden. Und das hatte natürlich Auswirkungen auf die Tabelle. Wir haben es eben schon gesagt, Darmstadt war am Choken den Freitag davor. Und der HSV hat es ausgenutzt, steht jetzt auf Platz 3, punktgleich mit Darmstadt, aber einfach natürlich mit dem viel besseren Torverhältnis. Plus 31 und Darmstadt mit plus 22, also da wird auch nichts mehr passieren. Also der HSV jetzt vor dem letzten Spiel gegen Hansa hat es in der eigenen Hand, die Relegation zu erreichen oder nicht. Und das ist wirklich ein extrem, extrem, extrem starkes Ding, was die Hamburger dort die letzten Wochen abgerissen haben. Und auf jeden Fall Respekt, sie waren schon abgeschrieben von vielen, wir haben sie eben so abgeschrieben, das jetzt noch so zu schaffen, dass man vor dem letzten Spieltag wirklich alles in eigener Hand hat, Hut ab an Tim Walter und die Jungs.
Ja, das stimmt. Also es ist wirklich krass, das kann man nicht oft genug betonen, diesen Run, diesen Lauf von dem HSV in den letzten Wochen. Der 4. Sieg in Folge und zu dem Zeitpunkt am Samstagnachmittag, als sie gewonnen haben, standen sie ja sogar auf Platz 2 vorübergehend, also auf dem direkten Aufstiegsplatz, weil Werder erst heute am Sonntag gespielt hat. und gewonnen hat, 3-0 in Aue, also wieder vorbeigezogen ist. Aber ja, wirklich auch hast du gemerkt, diese Jubelschreie nach Schlusspfiff, da fielen auch tausenden Steine vom Herzen. Und der HSV hat eben jetzt eine so gute Ausgangsposition wie noch nie in der Zweitliga-Geschichte in der Jungen vom HSV. Weil wenn ich mich richtig erinnere, da hatte der HSV am 34. Spieltag noch nie alles wirklich komplett selbst in der Hand. Also gut, der direkte Aufstieg, der liegt nicht mehr in der eigenen Hand. Da ist man darauf angewiesen, dass Werder verliert. Und wenn man dann selbst gewinnt gegen Hansa, dann ist man Zweiter und steigt direkt auf. Aber zumindest den dritten Platz hat man in der eigenen Hand. Und das war in den letzten Jahren meines Wissens auch nie der Fall. In der ersten Saison, da hatte man ja verloren gegen Paderborn. Und da war schon alles aus vor dem letzten Spieltag. Ja. Dann bei dieser legendären 1-5 Niederlage gegen Sandhausen. Ja, da war man auch auf Schützenhilfe angewiesen.
Haben Sie geschaut,
ja, genau. Hinterher wussten wir ja, dass das, glaube ich, ein Punkt sogar gereicht hätte für Platz 3, aber stimmt, das war dann ja auch Makulatur, als der HSV dann verloren hatte. Also die Ausgangsposition, die ist wirklich anders als in den letzten Jahren und genau das könnte auch der Unterschied sein vor dem letzten Spieltag. Und das ist auch Tim Walter klar, der am Mikrofon hinterher gesagt hat, offensiv, ungewohnt offensiv, wir wollen aufsteigen. Jetzt konnte er ja auch gar nicht mehr anders, als das zu sagen. Die Wochen vorher hat er sich da ja immer noch rumgewindet. Stimmt. Und Tim Walter übrigens auch zwischendurch nochmal ziemlich sauer gewesen, weil diese eine Chance, die will ich dann doch nochmal hervorheben. Onana, der ja auch den Verein verlassen wird, kam nochmal frei vor dem Tor, ich glaube in der 88. Minute, nach einer strammen, flachen Hereingabe von rechts an den zweiten Pfosten. Da kam er an den Ball und vergab kläglich, also den muss man eigentlich reinmachen. Und da war Walter richtig sauer, aber der am Ende, wie gesagt, egal, weil die 3 Punkte eingefahren werden konnten. Und ja, wie gesagt, HSV auf Platz 2, Darmstadt verloren, jetzt die schlechteren Karten und gebannt schaute der HSV am Abend, am Samstagabend nach St. Pauli beziehungsweise nach Gelsenkirchen, wo St. Pauli Hamburg zu Gast war, denn auch der FC St. Pauli hatte es am Samstagabend noch in der eigenen Hand, was man denn anstellt mit dieser Saison, mit dieser famosen Saison ja über weite Strecken. Sahen ja zwischenzeitlich auch aus wie ja auf einem sehr guten Weg Richtung Bundesliga. Ja. In letzter Zeit mussten sie aber auch dem schwierigen Spielplan, dem schwierigen Restprogramm Tribut zollen. Gegen Nürnberg die Punkte nicht eingefahren und jetzt das Entscheidungsspiel auf Schalke am Samstagabend. Und das kann man schon mal vorwegnehmen, ein Wahnsinnsspiel ebenfalls eigentlich.
Ja, auf jeden Fall. Also diese ganze Erfolgsgeschichte vom HSV, über die wir gerade gesprochen haben, ist halt auch bedingt durch diese durchwachsenen Leistungen von Darmstadt, von St. Pauli, von Werder. Und ja, St. Pauli wirklich die letzten Spiele sehr, sehr enttäuschend und haben wirklich extrem viele Punkte niederliegen lassen. Deswegen mit ziemlichem Druck in diesem Spiel gegen Schalke, also muss es also sicherlich unaushaltbar gewesen sein für die Jungs und Timo Schulz. Aber diesen Druck haben sie sich super von der Seele gespielt. In der 9. Minute Igor Matanovic mit einem super Tor. Unfassbares Ding. Und ja, da habe ich auf jeden Fall gesehen, warum Frankfurt diesen Jungen gekauft hat letztes Jahr. Wirklich hoch veranlagt. Ich glaube, er ist 1,94, technisch extrem stark. Das hat man auch bei diesem Tor gesehen, dass er wirklich aus einer Entfernung von so 16 Metern oder so ja perfekt getimed dort ins untere rechte Eck rollte. Und ja, Matanovic wirklich ja extrem stark. Und ich freue mich wirklich, den Jungen nächstes Jahr hoffentlich häufiger mal in der Bundesliga zu sehen. Aber ja, man hat wieder gesehen, eigentlich immer, wenn er auf dem Platz steht, war ja nicht so häufig diese Saison, zeigt er, was er drauf hat, technisch und spielerisch und so auch in der 9. Minute. Und es ging direkt weiter mit der kalten Dusche für Schalke in der 17. Minute, denn da war es schon wieder Matanovic. Wie hast du die Szene gesehen?
Ja. Ja, man muss sagen, zu dem Zeitpunkt Pauli nicht wirklich am Drücker, aber machte halt die Tore. Schalke wollte aufsteigen, das konnten sie ja an diesem Abend. Und vor eigenem Publikum, das Publikum war heiß und Schalke legte eigentlich auch ambitioniert los und machte Druck die ganze Zeit. Da gab es ja nach 2 Minuten schon die Riesenchance für Terodde, der frei vor Smarsch aufgetaucht war, als Beifuß ein Fehler unterlaufen war. So ein ja, Stockfehler, hat den Ball verloren. Und ja, es ließe sich noch weiter fortsetzen, diese Reihe an Chancen, die noch vor dem 0:1 und vor dem 0:2 liegen gelassen wurden. Bülter hatte da noch was auf dem Fuß. Und deshalb sehr verwunderlich, dass es dann in der 17. Minute auf einmal 0:2 stand. Pauli traf und dieses Mal gab es halt einen Fehler in der Defensive von Freisel, der Irvine den Ball da flach in die Füße gespielt hatte. So ein verunglückter Pass und ja, der spielte Matanovic an, trifft mit rechts wieder in die flache Ecke, hatte zuvor sich noch um Kaminski gedreht, stark gemacht, muss man sagen. Und absolut bitter in diesem Spiel der Spiele für Schalke, dass man scheinbar kein Glück hatte, zumindest in dieser Anfangsphase auf jeden Fall.
Ja, also Schalke auf jeden Fall das Spiel kontrolliert, aber St. Pauli mit den besseren Nutznießern da vorne drin und somit ging man auch in die Halbzeit mit einem 2:0. Ja, ein nüchternes Ergebnis für Schalke, aber Mike Büskens hat anscheinend die richtigen Worte gefunden, denn in der zweiten Halbzeit begann direkt das Feuerwerk. In der 47. Minute ging es los. Elfmeter für Schalke. Terodde wird dort umgerissen. Keine zwei Meinungen. Ist ein klarer Elfmeter für mich. Und der Gefaulte schießt selbst. Und auch wenn das meistens, also zumindest wenn man sagt, das sollte nicht so sein, bei Schalke ist es was anderes. Man hat Simon Terodde dort stehen. Und wenn der den Ball auf Elfmeter liegen hat, dann drückt er das Ding auch rein. So auch in dieser Situation. 2:1 in der 47. Minute und ab da war Schalke wieder da.
Ja, absolut. Dann kochte die Stimmung auch. Auch auf Schalke wurden da ja auch Fackeln noch und nöcher die ganze Zeit eigentlich abgefackelt. Pyro, da gab es auch echt die Durchsagen im Minutentakt. Ja. Leute, lasst das sein. Der Schiedsrichter, der beschwert sich hier schon. Ja, aber natürlich vergeblich und auch wieder verständlich. Man wollte natürlich Schalke und den Schalker Spielern der Mannschaft alle die letzten Prozente rauskitzeln aus den Beinen der Spielern und aus den Füßen. Und Schalke, wieder Hoffnung, war wieder voll da und machte eigentlich weiter, wie auch in der ersten Halbzeit. Marius Bülter scheiterte nach einem Solo, hatte sich dagegen Medic durchgesetzt und scheiterte dann an Smarsch aus spitzem Winkel. Bülter wieder sehr auffällig, meiner Meinung nach. Einfach echt mit Dreh- und Angelpunkt in der Offensive, natürlich mit Terodde, der überraschend viel liegen ließ an diesem Abend. Also der hatte wirklich zwei Chancen oder so, die er wirklich sonst eigentlich macht. Der nutzt ja echt eine halbe Gelegenheit normalerweise zu einem Tor. An diesem Abend brauchte er ein paar mehr Gelegenheiten, war dann ja aber schon vom Elfmeterpunkt erfolgreich in der 46. Minute. Und er war auch noch ein weiteres Mal erfolgreich in der 71. Minute beim 2:2.
Ja, Kaminski, wunderschöne Flanke auf Schulinov von links und Schulinov behält die Übersicht, Kopfablage auf Terodde, der muss nur noch über die Linie drücken und da stand es 2:2, sehr schön eingeleitet und zu dem Zeitpunkt auch eigentlich zwingend verdient, der Ausgleich für Schalke. Und dann hat das Ganze, glaube ich, so eine Art Eigendynamik entwickelt, weil das Selbstvertrauen war wieder da auf Seiten der Schalker. Die Fans nun komplett am Ausrasten mit der Aussicht, da heute noch den Aufstieg klar machen zu können. Und dann hat sich das Team wirklich so ein bisschen in den Rausch gespielt und nur 7 Minuten später war es dann auch so weit, dass Rodrigo Salazar das erlösende Tor schoss. Also Bülter sich da schön durchgesetzt auf der rechten Seite, behält die Übersicht. Du hast eben schon gesagt, Dreh- und Angelpunkt. Ich glaube, besser kann man Bülter nicht beschreiben für Schalke, auch in diesem Spiel wieder. Legt quer auf Salazar und der haut das Ding gegen seinen Ex-Verein unter die Latte und macht dadurch den Aufstieg klar. Alle Dämme gebrochen. Ja. Und was für ein kranker Spielverlauf. Also wie geil für Schalke und wie bitter für St. Pauli, die sich damit nun wirklich so ein bisschen verabschiedet haben aus dem Aufstiegsrennen oder es zumindest nicht mehr selber in der Hand haben.
Ja, sie haben es, glaube ich, komplett verkackt, kann man eigentlich sagen, weil sie das deutlich schlechtere Torverhältnis haben die Konkurrenz.
Ja.
Also das Ding ist durch, sehr bitter nach der Saison. Genau, 57 Punkte haben Darmstadt und der HSV und St. Pauli 13 Torverhältnis bei 54 Punkten und genau, Darmstadt 22 und der HSV 31. Das wird nichts mehr, nach 2:0 Führung. Sehr bitter und spätestens nach dem 3-2 brachen alle Dämme und spätestens danach war es auch den Paulianern in der Schlussphase bewusst, den Spielern, dass das hier, sollte das nicht noch ein bis zwei Tore geben, auch dass es das war mit dem Aufstiegskampf. Und dann brannten dem einen oder anderen nochmal die Sicherung durch. Beifuß, der junge Verteidiger, grobes Foulspiel in der 81. Minute, nur 3 Minuten nach dem 3-2-Treffer, erwischte da Flick fast auf Kniehöhe mit offener Sohle. Ja. Und Flick, der weinte sogar vor Schmerzen, konnte aber noch weitermachen, wurde da ein bisschen behandelt. Und innerhalb von Sekundenbruchteilen hatte Schiedsrichter Fritz, der direkt daneben stand, echt die rote Karte in der Luft. Ja. So schnell habe ich, glaube ich, noch nie einen Schiedsrichter die rote Karte zücken sehen. Das war wirklich faul, zack und rot. Also das war wirklich unfassbar. Ja, und natürlich keine zwei Meinungen, absolut verdient. Beifuß, ein auffälliger Mann in der Anfangsphase, weil er echt überfordert wirkte gegen die Schalker Offensive und auch, weil er vor dem 3-2-Siegtreffer in der 76. Minute, da hatte Beifuß sogar selber noch die Riesenchance, selbst wieder St. Pauli in Führung zu bringen, weil er da nach einer Ecke einen Ball-Volley mit ungefähr 300 km/h auf Freisel gezimmert hat, der aber genau da steht, wo halt der Ball hinkommt. Er parierte, aber wusste selber nicht genau wie. Er stand einfach nur richtig, wurde angeschossen. Das ist nochmal ein Aufreger. Aber,
das hat mir noch ein Kumpel auf Snapchat geschickt nachts. Das habe ich dann noch gesehen. Aber ja, wild, als ich heute aufgewacht bin. Uta, liebe Grüße nach Stade. Du kennst ihn auch. Der ist ein Werder-Fan. Und der wird dementsprechend, glaube ich, eigentlich St. Pauli die Daumen gedrückt haben. Aber ja, Wahnsinnsding da von Beifuß und natürlich ein bisschen bekloppt, was er dann in der 81. Minute gemacht hat. Gab noch eine rote Karte, eine gelb-rote, Matanovic, der Star der ersten 20 Minuten, in der 95. Minute gelb-rot vom Platz gestellt, aber zu dem Zeitpunkt auch völlig egal. Und Schalke so mit dem Aufstieg, Terodde in Tränen ausgebrochen, als der Abpfiff erklang. Ja. Und es kam zum Platzsturm.
Das waren wirklich Scenes. Also ich habe es auch live geschaut. Ich muss dazu gestehen, dass ich erst in der zweiten Hälfte zur Halbzeit eingeschaltet habe, weil ich nämlich gesehen habe, warte mal, St. Pauli führt hier. Das muss ich mir dann doch nochmal anschauen. Und habe dann da alles miterlebt und auch diese Emotionen, dieser Platzsturm, diese Bilder, also Schalke, sieht man auch wirklich wieder, dass da Fußball gelebt und geatmet wird. Unglaublich, was da auch für Leute, da war einer in der Kutte mit so einem Hut, ein älterer Mann, der da sein Schalke-Handtuch ausgebreitet hat auf dem Rasen und so betenderweise so gen Himmel die Arme in Tränen aufgelöst gestreckt hat. Also das sind Bilder, die sieht man nicht überall. Da gibt es nicht so viele Vereine in Deutschland, wo das passiert und Schalke ist wirklich... Die sind wirklich fußballverrückt und deshalb auch absolut verdient, dass sie wieder Bundesliga spielen. Da gehören sie hin. Am Ende ist es natürlich auch verdient, trotz zwischenzeitlicher Schwächeperioden und auch wegen den Einzelspielern und der Qualität, die einfach den Unterschied ausgemacht haben. Haben wir auch schon oft gesagt, Bülter, Terodde, Salazar, das sind alles Qualitätsspieler, die den Unterschied machen und die auch so keine andere Mannschaft eigentlich hat in dieser Qualität. Und die große Frage, haben wir uns auch schon so leicht privat bisschen drüber ausgetauscht, was passiert mit Simon Terodde? In Tränen aufgelöst, natürlich den Aufstieg gefeiert, aber Terodde verlässt ja eigentlich nicht die zweite Liga, das weiß man ja. Also glaubst du, der geht mit hoch in die Bundesliga?
Ja, ich meine, vielleicht versucht er es nochmal, ist ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste und eigentlich hat man ja gesehen, dass es nicht geklappt hat bei ihm in der Bundesliga. Ich würde es geil finden, wenn er einfach zu so einem Journeyman wird, der einfach jetzt noch 2 Saisons irgendwelche Vereine hochkickt und dann aber immer wechselt, weil er in der zweiten Liga bleiben will. Ja. Könnte mir aber auch trotzdem gut vorstellen, dass er es vielleicht nochmal versucht, weil ich meine, es ist ja auch einfach, ich meine, der Typ ist Sportler, Vollprofi, da willst du natürlich auch irgendwie, schaust ja auch nach oben und willst vielleicht auch nochmal irgendwie auf höherem Niveau spielen. Ich glaube, Schalke wird bestimmt das Angebot kommen. Die Frage ist, wie er sich entscheidet. Beides super interessant, glaube ich, weil sowohl in der ersten Liga wäre es spannend, ob er da vielleicht doch nochmal andocken kann und in der zweiten wäre es einfach spannend, wer da nächstes Jahr aufsteigt, weil Terodde ja sowas wie die Versicherung für den Aufstieg. Außer beim HSV, da hat es nicht geklappt.
Ja.
Was ich noch sagen wollte, ja, was genau. sehr lustig war, Pressekonferenz Mike Büskens vor den Journalisten, wurde gestört, so eine kleine Gruppe um Gerald Asamoah sind dann da tanzenderweise reingekommen in den Presseraum und haben Büskens mal eben eine Bierdusche verpasst. Also auch das komplette Front Office da von Schalke war völlig losgelöst und hat einfach nur gefeiert. Und auch sehr geil, Kerim Çalhanoğlu, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, beim Interview bei Sport 1, hat den legendären Frank Ribéry-Satz imitiert. Hat einfach nur in die Kamera gerufen und Jubel gesagt. Kennst du das noch? Das
halt, ja, sehr gut.
Weil ich wann war das doch mal? Ich glaube, als Bayern Meister wurde oder bei irgendeinem DFB-Pokalfinale.
Ja, das war, als sie irgendwann mal Meister wurden. Ich glaube, so 2018. Ja, das muss 2018 gewesen sein.
Gibt's so ein Video, wo der eine Journalist dann Frank Ribéry bittet, ja, jubel doch nochmal. Und Ribéry steht einfach und sagt, jubel! Und das,
legendär,
imitiert ja. von Çalhanoğlu. Hat der Sport 1 Moderator leider nicht erkannt als diese Imitation. Deswegen, glaube ich, Lacher nur auf der Seite Çalhanoğlu. Ja. Aber gut, ist auch egal. Ja. Absolutes Tollhaus da in Gelsenkirchen. Und auf jeden Fall schön, dass sie das Irrenhaus verlassen.
Das stimmt. Und zu Terodde will ich aber auch noch mal kurz meinen Senf dazu geben, bevor wir hier weiter machen. Und zwar, ja, Terodde, ich kann mir tatsächlich eigentlich nur vorstellen, wenn er, dass er wechselt in die Bundesliga oder dass er bei Schalke bleibt, ja, kann ich mir auch so ein bisschen vorstellen, weil ich mir auch reinziehen kann, dass Schalke vielleicht nicht um den Abstieg unbedingt mitspielt. Das ist natürlich war schon weit vorgedacht. Kann mir aber vorstellen, dass sie eine einigermaßen gute Rolle spielen. Ich fand es auch ganz interessant. Co-Kommentator dieser Partie war Mike Franz, Iron Mike. Der hat auch den interessanten Satz gesagt, dass er 1000%ig davon überzeugt ist, dass Terodde auch in der Bundesliga 20 bis 30 Tore machen würde, wenn er bei einem Verein wie Dortmund oder eben Bayern spielen würde oder einer Mannschaft, die auch so spielen kann wie Schalke in der zweiten Liga, also offensiv mit Einzelkönnern, weil der Typ ist ein absoluter Strafraumstürmer. Wie gesagt, der macht aus einer halben Chance, macht er dir ein Tor und macht er dir auch in der Bundesliga wahrscheinlich. Der muss halt nur die Spielweise geboten bekommen und ein paar Mitspieler, die ihn da in Szene setzen können. Also es bringt auch nichts, wenn er irgendwie bei Fürth spielt und dann da in der Luft hängt. Deshalb, also wenn da so ein Angebot reinkommt, vielleicht von einem Team, was nicht komplett gegen den Abstieg spielt, sondern was auch gegen, sag ich mal, vielleicht die Hälfte der Liga dominiert, dann dann sehe ich ihn auch in der Bundesliga. Ansonsten, warum nicht einfach den Plan weiter fortsetzen, bei dem auf dem Papier stärksten Team wieder anheuern in der zweiten Liga und auf Repeat drücken und wieder Richtung Aufstieg schießen. Ich weiß nicht, vielleicht Bielefeld ein Kandidat, wenn sie absteigen oder sogar Hannover. Da hast du mir ja unter der Woche auch so einen Benter-Tweet geschickt, wo ich ja auch drauf reingefallen bin und du ja auch im ersten Moment.
Ja.
Und das hätte auch gepasst, wenn er jetzt irgendwie zu so einem Verein wie Hannover geht. Sollte Stuttgart vielleicht auch untergehen, geht er vielleicht zurück zu Stuttgart. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Also wahrscheinlich auch natürlich jeder Verein, der da auch nur in Frage kommt, würde ihn natürlich auch mit Kusshand nehmen, von daher kann er sich wahrscheinlich aussuchen, was er macht.
Ja, denke ich auch. Also Oli Kahn, wenn du das hörst, Lewandowski verkaufen, Terodde holen.
Ruf an.
Geht genauso weiter wie dieses Jahr. Gut, ja, zweite Liga können wir fast schon einen Haken drunter machen. Ingolstadt und Erzgebirge Aue werden absteigen. Dynamo Dresden muss sich in der Relegation gegen die Roten Teufel beweisen. Und ja, oben bleibt es weiter spannend. Nächste Woche der letzte Spieltag. Ich kann ihn gar nicht erwarten.
Und eine Sache.
Ja.
Ja.
Was willst du?
Eine Sache wollte ich noch festhalten.
Ja.
Und zwar, das muss natürlich noch erwähnt werden, auch heute ein freudiger Tag für mich, weil Holstein kann nicht mehr von Hansa überholt werden. Was sagst du dazu?
Ja.
Heute gewonnen gegen Nürnberg. Absolut stark performt. 3-0 zu Hause gewonnen. Muss man sagen. Nichts zu meckern habe ich da. Wieder Julian Korb ein Tor gemacht. Der avanciert jetzt noch zum Torjäger. Unglaublich. Luis Holtby auch mal einen verdienten Treffer gemacht. Also sehr schön. Aber ja, Hansa ja am Samstag 0-0 in Ingolstadt. Und
Hansa lässt die Saison jetzt mit Unentschieden ausplätschern. Also
ich nur noch 0-0s.
Ja, ich glaube, da ist nicht mehr wirklich irgendwie Power drin, was auch völlig okay ist. Die Jungs haben eine klasse Phase gehabt,
als sie
da gegen Schalke gewonnen haben und gegen Holstein und da ja auch den
Klassenerhalt
festgezurrt. Deswegen finde ich es jetzt auch nicht so schlimm. Aber ja, es hätte mich natürlich auch sehr gefreut, dass im ersten Zweitliga-Jahr vielleicht es drin gewesen wäre, vor Holstein zu stehen. Aber ja, aufgrund der doch starken vergangenen 5 Spiele Holstein jetzt uneinholbar auf Platz 9. Und in den sauren Apfel muss ich dann wohl einfach beißen. Aber ich weiß ja, dass ich dich einfach nur an letztes Jahr erinnern muss um diese Uhrzeit. Und dann bin ich wieder der lacht
und
du der weint.
Und Hansa hat beide Spiele gewonnen.
Genau,
also bleiben dir auch die 6 Punkte aus den direkten
Duellen. Aber leider konnte
das war schon eine Schmach genug.
Ich konnte es leider nicht auskosten, weil wir keines der Spiele zusammenschauen konnten. Bei dem einen war ich mit meinem Cousin im Stadion, das andere weiß ich nicht, da hatten wir irgendwie, glaube ich, keine Zeit, das gemeinsam zu gucken. Aber vielleicht nächste Saison, denn es wird ein nächstes Mal geben. Das ist sehr gut.
Ja, weißt du, was wir mal machen können? Wir können mal eine Podcast-Folge machen, die wir aufnehmen, während wir beide das Spiel glotzen, das nächste.
Ja,
das in der Hinrunde oder so.
Das ist eine sehr gute Idee.
Das hat Potenzial, würde ich sagen.
Ja, das müssen wir dann aber jugendfrei versuchen. Also entweder wird es viele Pieper geben oder wir sind explicit Lyrics, dürfen dann nur Leute ab 18 hören.
Ja. Ja, das ist richtig. Was man auch noch kurz bemerken muss, wenn wir das hier nochmal ganz kurz ansprechen, Hansa in Ingolstadt, ich habe ja am Samstag auch da die Konferenz geschaut, deshalb auch Teile von Hansa da mitbekommen bei Ingolstadt. Und die Ingolstädter Fans, ne, das muss man ja wirklich mal sagen, das ist ja wirklich ein Trauerspiel. Also die sind jetzt seit Wochen abgestiegen, okay, aber das Stadion ist ja also zu 3/4 leer. Also das ist noch positiv ausgedrückt, wenn überhaupt. Und selbst die Kurve von Ingolstadt, da also eine Handvoll Leute, die sich da hinter so einem Banner versammelt haben. Also ich bin ja kein Freund davon, sich irgendwie so lustig zu machen, so über kleine Vereine und so weiter. Aber Ingolstadt, das begreife ich nicht. Das ist ja auch, ich habe nochmal nachgeschaut, die 5th bayerische Stadt mit einem Einzugsgebiet von 500.000 Menschen da im Großraum. Und trotzdem juckt es da keine Sau, nur weil die abgestiegen sind. Also das ist irgendwie, irgendwie auch nicht so geil. Aber gut, man weiß, oder dazu muss man irgendwie dazu sagen, dass Ingolstadt ja erst 2004, also der FC Ingolstadt 04, durch eine Fusion da entstanden ist von 2 anderen Vereinen und vielleicht deshalb da nicht so die historisch gewachsene große Fanszene hinter diesem Verein steht und so weiter. Aber das finde ich doch einigermaßen erstaunlich, dass da so dieser Verein dann fallen gelassen wird, als es dann um nichts mehr geht. Man muss sich ja nur Aue anschauen. Da heute gegen Bremen auch absolute Stimmung. Auch da wurde, glaube ich, gezündet. Und da wurde die Mannschaft auch nochmal gebührend von der 2. Liga verabschiedet. Auch mit einem Banner, egal ob Liga 2, 3 oder 4. Wir stehen zu dir oder irgendwie sowas stand da. Also sowas will man dann ja auch sehen als neutraler Zuschauer.
Total, hast du recht. Ja, wie machen wir es nächste Woche?
So ist es.
Warten wir die Relegation ab und machen dann die große Abschlussfolge? Ich würde sagen, das ist eigentlich am besten, weil dann können wir direkt alles auswerten und auch unsere beliebte Awardshow wieder starten. Also,
du meinst nächste Woche ausfallen lassen und dann erst nach der Relegation?
Ja, wann ist die Relegation?
Die Relegation findet, glaube ich, wieder in der Woche nach kommendem Spieltag statt. Also irgendwann wahrscheinlich Hinspiele wieder am Donnerstag und Rückspiele am Dienstag drauf oder so.
Dann machen wir natürlich nächste Woche normale Folge und dann nochmal Special Relegation und Awardshow dann. Also keine Angst, dann wieder nächste Woche. Was weiß ich?
Genau.
Ich weiß alles.
Ja, das Problem, ich weiß. Das Problem wird nur sein, am Sonntag 15:30, ne? Da sind ja alle Spiele parallel. Das ist für uns insofern ein Problem, als dass wir ja aufgrund der Zeitverschiebung ja immer abends aufnehmen müssen und dann natürlich auch noch gar keine, also aber auch gar keine Zusammenfassung zur Verfügung haben.
Das kriege ich geregelt. Dann ich nehme mir Montag einfach ein paar Überstunden, weil ich habe schon ein paar angehäuft und das können wir einfach so machen, dass wir es dann vielleicht Montagmittag oder so aufnehmen. Und dann
uns dann
Zusammenfassung angucken können und natürlich dann auch über das, was wir gesehen haben, am Sonntag sprechen können.
Ja, Genau, also, das werden wir nämlich auf jeden Fall tun.
Das wird hinhauen.
Uns das alles schön anschauen.
Gut, wir wollen euch nicht weiter mit organisatorischem behelligen. Für euch steht fest, die Folge kommt. Den Rest könnt ihr uns überlassen. Ich hoffe, dass ihr gut schlafen könnt bis zu dem nächsten Wochenende, weil da wird es einfach nur einiges an Spannung und Anspannung geben, sowohl hier als auch drüben in Kölle. Ich freue mich drauf. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis bald, liebe Hörerinnen. Macht's gut. Ciao, ciao.
Bis dahin, tschüss.